Also du kennst das bestimmt aus dem Alltag. Wenn wir über den Verkauf von irgendwelchen Dingen sprechen, dann erwarten wir eigentlich absolute Einfachheit, oder?
Ja, meistens schon.
Genau, es ist halt ein simpler Handel. Stell dir vor, du hast da ein paar, sagen wir mal, limitierte Sneaker im Schrank.
Mhm.
Die trägst du nicht mehr.
Okay.
Du machst dann einfach ein schnelles Foto mit dem Smartphone, stellst das auf irgendeiner Plattform online, jemand klickt auf Kaufen, das Geld landet auf deinem Konto und zack, das Paket geht zur Post.
Ja, das ist in 5 Minuten erledigt.
Richtig. Der Prozess ist greifbar, logisch und extrem schnell abgeschlossen. Aber, und das ist das große Aber für unsere heutige Tiefenanalyse, wenn du diesen, diesen naiven Sneaker-Verkaufsansatz nimmst und versuchst ihn auf ein Mehrfamilienhaus oder so ein Gewerbekomplex anzuwenden.
Dann wird's gefährlich.
Dann erlebst du ein absolutes finanzielles Blutbad. Wir schauen uns heute nämlich eine Vermarktungslandschaft an, die wirklich extrem komplex, tückisch und unerblicklich ist.
Absolut.
Wir haben hier einen riesigen Berg an Quellenmaterial auf dem Tisch, von echt komplexen Lehrbuchauszügen über Praxisberichte bis hin zu Managementmodellen wie der BCG-Matrix oder der Balanced Scorecard. Und unsere Mission heute ist es, ganz klar herauszustellen, warum eine glasklare Strategie im Immobilienbereich nicht nur nett zu haben ist.
Sie ist überlebenswichtig.
Genau. Und warum präzise Marketingziele am Ende darüber entscheiden, ob du Erfolg hast oder in einem sogenannten Millionengrab landest.
Was hier faszinierend ist, und das zeigen die Quellen wirklich eindrücklich, der Kern des Problems liegt darin, dass Immobilienmärkte quasi die absolute Definition von imperfekten Märkten sind.
Mhm.
Also, wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du an jedem Ort der Welt zur exakt selben Sekunde den absolut gleichen Preis. Du hast totale Transparenz und maximale Liquidität. Du drückst auf dem Handy einen Knopf und bist die Aktie wieder los.
Stimmt.
Immobilienmärkte sind das genaue Gegenteil. Sie sind extrem träge. Die Informationslage ist asymmetrisch. Das heißt, der Verkäufer weiß fast immer mehr über irgendwelche versteckten Mängel im Keller als der Käufer. Und sie sind hochgradig lokalisiert.
Okay, das leuchtet ein.
Genau aus diesem Grund betonen unsere heutigen Quellen so vehement, dass diese strategische Navigation, also wirklich das Definieren von messerscharfen Zielen, zwingend notwendig ist. Sonst endet man eben sehr schnell in diesem besagten Millionengrab.
Ja, und um dieses Risiko überhaupt erstmal zu verstehen, müssen wir uns das Produkt Immobilie vielleicht mal etwas genauer sezieren. In unseren Unterlagen wird nämlich sehr deutlich, dass wir uns von dieser simplen Vorstellung verabschieden müssen, dass ein Gebäude einfach nur so ein Haufen gestapelter Steine ist.
Mhm. Wir müssen das multidimensional betrachten.
Richtig. Wenn wir diese Dimensionen mal aufblättern, dann fangen wir natürlich bei der physischen Realität an. Das ist dieses klassische Bricks-and-Mortar-Konzept.
Also Ziegel und Mörtel.
Genau. Ein Gebäude besteht aus Ziegeln, aus Stahl, aus Beton. Es altert, es verwittert, es braucht ständige physische Instandhaltung. Aber dann wird es direkt eine Stufe komplexer, nämlich durch die rechtliche Dimension.
Oh ja, das BGB. Ja, nach § 94 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Gebäude ein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Das bedeutet ganz praktisch, du kannst das Haus rechtlich nicht von dem Boden trennen, auf dem es steht.
Krass, okay.
Das bringt dann extrem tiefgreifende juristische Bindungen mit sich. Denk an Wegerechte, an Grundbucheinträge. Aber die mit Abstand spannendste Ebene ist eigentlich die ökonomische Dimension.
Ja, und das war für mich so einer der größten Aha-Momente beim Lesen der Quellen. Da gibt es dieses Konzept des Raumzeit-Geldtauschs.
Das ist eine wirklich sehr treffende Umschreibung aus der Immobilienökonomie. Also ein Investor kauft ja nicht einfach 4 Wände. Er tauscht sein hochliquides Kapital von heute ein. Gegen was? Gegen die Fähigkeit dieses Raumes, über die nächsten, sagen wir mal, 20, 30 oder 50 Jahre kontinuierlicher Zahlungsströme in Form von Mieten zu generieren.
Er wettet also im Grunde auf die Zukunft von genau diesem einen Ort.
Exakt. Und diese Dimensionen zementieren eben die 3 zentralen Eigenschaften von jeder Immobilie. Erstens die Immobilität. Das Objekt ist auf Gedeih und Verderb an diesen einen Standort gefesselt. Zweitens die Illiquidität.
Weil es ewig dauert, das zu verkaufen, oder?
Ja, so eine Transaktion dauert Monate.
Mhm.
Und sie verschlingt horrende Summen für Notare, Grunderwerbsteuer, Gutachter. Und drittens die Heterogenität.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Heterogenität heißt ja Verschiedenartigkeit.
Genau. Selbst wenn du zwei identisch gebaute Reihenhäuser direkt nebeneinander hast, sind die nicht gleich. Das eine ist vielleicht das Eckgrundstück und hat mehr Abendsonne. Jedes einzelne Objekt ist ein absolutes Unikat.
Aber da hake ich jetzt mal kurz ein. Das klingt alles super logisch und sehr nach akademischem Lehrbuch. Aber lass uns mal auf die heutige Realität schauen. Wir haben in wahnsinnig vielen Regionen eine extreme Wohnungsnot.
Mhm, das stimmt.
Wenn ich da heute ein Dach über vier Wänden anbiete, dann findet sich doch fast immer irgendein Mieter oder Käufer, der verzweifelt genug ist, quasi jeden Preis zu zahlen. Wozu brauche ich da also wirklich so eine hochkomplexe 50-seitige Strategie, wenn der Markt eh alles aufsaugt, was irgendwie angeboten wird?
Weil einfach nur irgendwie vermieten eben absolut nicht gleichbedeutend mit echtem ökonomischem Erfolg ist. In so einem extrem überhitzten Wohnmarkt mag vielleicht selbst ein richtig schlechtes Objekt noch einen Mieter finden. Aber wir sprechen in den Quellen ja vom marktorientierten Management kompletter Portfolios.
Mhm.
Von Gewerbeimmobilien, von großen Projektentwicklungen. Wenn du da zum Beispiel bei einem Bürokomplex in einer B-Lage die komplett falsche Zielgruppe anvisierst oder wenn du die falschen Grundrisse planst, einfach weil du keine fundierte Strategie hast.
Dann wird's teuer?
Sehr teuer. Dann hast du nicht einfach nur ein bisschen weniger Gewinn. Du hast vielleicht jahrelangen Leerstand. Und währenddessen fressen dir die Fixkosten für Instandhaltung, Kreditzinsen und Steuern dein komplettes Eigenkapital auf.
Wahnsinn.
Ohne eine präzise Strategie verschenkst du im besten Fall massiv Rendite und treibst dein Projekt im schlechtesten Fall direkt in die Insolvenz. Diese Heterogenität verzeiht einfach keine Copy-Paste-Lösungen. Du musst den Wert aktiv steuern.
Das leuchtet absolut ein. Und weil du vorhin die Immobilie direkt als erstes genannt hast, der Standort ist da ja quasi das absolute Fundament.
Ohne Zweifel.
Man sagt ja oft, ein schlechtes Haus kannst du kernsanieren, einen schlechten Standort kannst du nur ertragen. Die Quellen ziehen hier eine sehr scharfe Trennlinie zwischen Makrolage und Mikrolage. Und das sollten wir uns genauer ansehen.
Lass uns mit der Makrolage anfangen. Das ist so ein bisschen der Helikopterflug über die ganze Region. Hier analysieren wir harte ökonomische und demografische Daten von einer Stadt oder einem Landkreis.
Also sowas wie Kaufkraft.
Genau. Wie entwickelt sich die Kaufkraft? Gibt es da einen Zuzug von jungen Fachkräften oder blutet die Region demografisch eher aus? Handelt es sich um eine A-Stadt wie München oder Frankfurt?
Das sind dann die extrem teuren Pflaster, ne?
Ja, das sind Märkte mit enormer Preisstabilität, aber eben extrem hohen Einstiegskosten und sehr komprimierten Renditen. Oder blicken wir vielleicht auf eine D-Stadt, irgendwo tief in der Provinz. Da kannst du vielleicht auf dem Papier fantastische prozentuale Renditen erzielen.
Aber?
Aber du trägst halt das reale Risiko, dass du da in 10 Jahren schlichtweg keine Mieter mehr findest. Die Mikrolage hingegen, das ist der Zoom direkt auf die Straßenebene runter.
Also die direkte Nachbarschaft quasi.
Exakt. Liegt das Gebäude an einer lauten, vierspurigen Kreuzung? Wie ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Gibt es einen Supermarkt, den man zu Fuß erreichen kann?
Das heißt, die beste Stadt bringt mir nichts, wenn die Straße furchtbar ist.
Richtig. Eine exzellente Makrolage schützt dich null, wenn deine Mikrolage direkt neben einer lauten Fabrikzufahrt liegt.
Und diese Lagen, die sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Die Unterlagen beschreiben da sehr detailliert die sogenannten Immobilienzyklen. Das ist also kein statisches Spielfeld, sondern ein ständiges Auf und Ab.
Weil dieser Markt buchstäblich atmet, ja? Er durchläuft in der Regel 4 Phasen. Es fängt an mit der Erholung, die Leerstände sinken langsam, die Stimmung wird besser. Dann geht es über in die Expansion.
Das ist dann der Boom.
Genau, die Mieten steigen rasant, Investoren wittern das große Geld, Kredite sind super günstig, überall drehen sich die Kräne, es wird gebaut wie verrückt. Aber das führt unweigerlich zur 3. Phase, der Überbauung.
Ah, okay, weil dann auf einmal alle fertig sind mit dem Bauen?
Genau, plötzlich kommen all diese neuen Flächen gleichzeitig auf den Markt. Das Angebot übersteigt die Nachfrage dann drastisch, die Mieten geraten richtig unter Druck und darauf folgt schließlich die Kontraktion, die Marktbereinigung.
Wo dann Projekte gestoppt werden?
Ja, Projekte stoppen, Kredite platzen, Unternehmen gehen pleite, bis der Markt sich dann irgendwann wieder erholt. Wer hier strategisch agieren will, muss einfach wissen, in welcher Phase er sich gerade befindet.
Mhm.
Antizyklisches Investieren erfordert ein extrem tiefes Verständnis von genau dieser Mechanik.
Und um das alles für so ein spezifisches Projekt auch mal greifbar zu machen, schlagen die Quellen ja die SWOT-Analyse vor.
also Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.
Genau.
Ich finde, man kann sich diese SWOT-Analyse eigentlich am besten wie so einen brutalen, total ehrlichen Gesundheitscheck-up vorstellen. Denn laut unseren Unterlagen sollten wir ja jede einzelne Immobilie wie so ein eigenständiges kleines Unternehmen betrachten.
Das ist ein toller Vergleich.
Ja, oder? Die Mieter sind dann quasi die Kunden und die Handwerker und die Hausverwaltung sind die Lieferanten dieses kleinen Unternehmens.
Nehmen wir da mal das Beispiel Duisburg. Das wird in den Quellen als sehr anschauliche Fallstudie für genau so eine SWOT-Analyse herangezogen. Betrachten wir da mal die Threats, also die externen Risiken.
Okay.
Duisburg hat historisch bedingt eine massive wirtschaftliche Abhängigkeit von der Stahlindustrie, speziell von Konzernen wie ThyssenKrupp. Wenn jetzt so ein gigantischer Arbeitgeber in eine globale Krise gerät und tausende Stellen abbauen muss, dann entzieht das der kompletten Mikrolage sofort die Kaufkraft.
Verstehe. Das strahlt dann auf alles ab.
Absolut. Lokale Einzelhändler unten in deinen Gewerbeimmobilien gehen pleite, Wohnungsmieter können ihre Miete nicht mehr zahlen oder ziehen gleich ganz weg. Das ist ein externes Risiko. Dagegen kannst du das Gebäude physisch überhaupt nicht abschirmen.
Aber wenn man jetzt nur auf diese Risiken starrt, dann übersieht man ja oft das Potenzial. Die SWOT-Analyse zwingt uns ja zum Glück, auch nach den Opportunities, also den Chancen, zu suchen.
Mhm, genau.
Und in Duisburg ist das beispielsweise die Universität Duisburg-Essen. Die bringt dann plötzlich Technologie-Startups, irgendwelche Forschungsinstitute für Nanotechnologie und natürlich eine absolute Flut von internationalen Studenten und Dozenten in die Stadt.
Richtig. Und das ist eine komplett neue, zukunftsorientierte Zielgruppe. Wenn du dein kleines Immobilienunternehmen nicht durch diese strategische Brille betrachtest, verpasst du komplett die Chance, deine alten Flächen von vielleicht veralteten Arbeiterwohnungen in moderne Co-Living Spaces umzuwandeln.
Die SWOT-Analyse liefert uns also quasi die ungeschönte Realität unserer Ausgangssituation. Sie ist wie so eine Landkarte für unsere Umgebung.
Ganz genau.
Aber das Wissen über unsere Stärken und Schwächen sagt uns ja jetzt noch nicht, was wir als nächstes eigentlich tun sollen. Wir brauchen ein konkretes Ziel und einen Mechanismus, um unsere Ressourcen, also Geld und Personal, genau dorthin zu steuern. Und das ist ja auch unser großer Fokus heute.
Richtig. Und genau hier greifen diese strategischen Frameworks, die wir in den Quellen haben. Wir sprechen hier von harten Marketingzielen und die müssen laut unseren Unterlagen zwingend smart sein.
Smart, also spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert.
Ja, ein Ziel wie wir wollen einfach ein bisschen lukrativer werden, ist völlig nutzlos. Ein Smart-Ziel lautet zum Beispiel Steigerung der durchschnittlichen Netto-Kaltmiete im gesamten Bestandsportfolio um exakt 0,8% innerhalb der nächsten 18 Monate durch gezielte energetische Sanierungen.
Okay, das ist wirklich präzise. Das kann man dann auch am Ende messen und überprüfen.
Genau, und du kannst es an dein Team delegieren. Und um diese Ziele jetzt für große Portfolios zu managen, stellen uns die Quellen zwei echte Schwergewichte der Management-Theorie vor. Fangen wir doch mal mit der BCG-Matrix an.
Das ist diese Matrix mit den vier Feldern, oder?
Richtig, ursprünglich von der Boston Consulting Group entwickelt. Das ist im Grunde wie das Management von so einem Profisportteam. Du ordnest deine Immobilien nach Marktwachstum und deinem relativen Marktanteil in diese vier Quadranten ein.
Okay.
Hast du zum Beispiel einen Star im Portfolio? Das ist dein teurer Topscorer. Das könnte ein hochmodernes, nachhaltiges Bürogebäude in einem total boomenden Viertel sein.
Und da muss ich dann vermutlich richtig Geld reinpumpen.
Exakt. Hier musst du aggressiv Werbebudget investieren, um dieses Wachstum wirklich voll abzuschöpfen und die besten Mieter wie Google oder innovative Tech-Firmen an dich zu binden.
Aber was passiert mit genau diesem tollen Gebäude nach, sagen wir mal, 15 oder 20 Jahren? Es bleibt ja nicht ewig neu.
Dann verschiebt sich seine Position in der Matrix. Der Markt dort wächst vielleicht nicht mehr so rasant, aber das Gebäude ist extrem etabliert, die Mietverträge laufen absolut verlässlich. Es wird zu einer sogenannten Cash-Cow.
Also der erfahrene Spieler im Team.
Genau, das ist dein erfahrener Verteidiger. Der braucht jetzt kein teures Extratraining mehr, also du brauchst kein massives Marketingbudget mehr dafür, aber er liefert verlässlich und konstant ab. Die finanziellen Überschüsse, die diese Cash-Cow generiert, die nutzt du dann, um deine neuen Stars von morgen zu finanzieren.
Das klingt nach einem perfekten, geschlossenen Kreislauf.
Aber was ist denn mit den Spielern auf der Ersatzbank, die quasi nur Gehalt kosten?
Das sind dann die sogenannten Poor Dogs. Stell dir da mal so ein veraltetes Einkaufszentrum in einer demografisch schrumpfenden D-Stadt vor. Der Markt wächst nicht mehr, dein Marktanteil schwindet massiv, weil die Kunden eh alle online kaufen. Diese Immobilien fressen dein Budget durch ständige Instandhaltung und Leerstandskosten regelrecht auf.
Und was macht man dann damit?
Die BCG-Matrix zwingt das Management hier zu einer harten Entscheidung. Entweder massiv umstrukturieren, zum Beispiel den Abriss und Neubau als Logistikzentrum, oder eben sofort abstoßen, verkaufen, um das Kapital irgendwo anders profitabler einzusetzen.
Okay, hier wird's wirklich interessant für dich als Zuhörer. Denn das zweite Modell, das extrem detailliert besprochen wird, ist die Balanced Scorecard, kurz BSC. Und da muss ich dich mal provokant fragen, sind diese Matrix-Modelle in der Praxis nicht oft nur reine Theorie für irgendwelche hübschen PowerPoint-Präsentationen?
Wenn man sie falsch anwendet, ja. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann lösen sie ein riesiges Problem. Die BSC zwingt uns nämlich, neben den reinen Finanzen, auch die Kundenperspektive, interne Prozesse und das Lernen und die Entwicklung der Mitarbeiter auszubalancieren.
Weil viele Unternehmen ja nur auf den Kontostand starren, richtig?
Absolut. Und der wahre Geniestreich der Balanced Scorecard ist die Unterscheidung zwischen sogenannten Lag-Indikatoren und Lead-Indikatoren.
Erklär das mal kurz.
Die klassische Rendite oder der Jahresgewinn, das sind reine Lag-Indikatoren. Die blicken nur in den Rückspiegel. Wenn dein Gewinn dieses Jahr einbricht, dann ist das Kind im Grunde schon längst in den Brunnen gefallen. Du siehst ja nur das Resultat von einer Fehlentwicklung, die schon vor Monaten begonnen hat.
Ah, und die Lead-Indikatoren blicken dann quasi durch die Windschutzscheibe nach vorne.
Ganz genau. Ein Lead-Indikator ist frühwarnend und vor allem steuerbar. Nehmen wir mal die Perspektive der internen Prozesse aus der BSC. Wie lange dauert es zum Beispiel, bis eine Hausverwaltung auf die E-Mail eines Mieters wegen eines Wasserschadens reagiert?
Oh, das kann dauern.
Ja. Und wenn diese Reaktionszeit jetzt plötzlich von 24 Stunden auf 5 Tage ansteigt, vielleicht weil das Personal laut Entwicklungsperspektive nicht geschult wurde oder komplett unterbesetzt ist, dann ist das ein extrem alarmierender Lead-Indikator.
Weil die Mieter dann sauer werden.
Genau. Die Mieter werden frustriert, das führt dann stark verzögert zu Kündigungen, das führt wiederum zu Leerstand und erst Monate später schlägt diese ganze Kettenreaktion in deinem Lag-Indikator, also dem Gewinn, als massiver Verlust auf. Wer immer nur auf die Finanzen schaut, der merkt erst, dass das Schiff sinkt, wenn das Wasser schon hoch im Maschinenraum steht.
Halt, warte mal kurz. Das ist analytisch alles extrem schlüssig. Aber auch wenn ich jetzt weiß, dass mein Gebäude laut Matrix ein Star ist und meine Prozesse laut Balanced Scorecard perfekt laufen, so eine Matrix unterschreibt mir am Ende ja keinen Mietvertrag.
Das ist wahr.
Ein echter Mensch aus Fleisch und Blut mit Ängsten, Träumen und einem Bankkonto tut das. Wie übersetzen wir diese extrem strukturierte, kühle Strategie jetzt auf die Straße, also zu echten Menschen?
Das ist der wichtige Übergang von der strategischen Planung zur operativen Marktbearbeitung. Zuerst müssen wir durch eine Marktsegmentierung ganz klar definieren, wer dieser Mensch überhaupt ist. Sprechen wir da zum Beispiel Dings an.
Dings.
Ja, Double Income, No Kids, also gut verdiente Paare ohne Kinder. Die suchen vielleicht ein urbanes, komplett durchgestyltes Loft mit einer tollen Dachterrasse. Denen ist die Nähe zu Grundschulen völlig egal.
Macht Sinn.
Oder vermarkten wir an Familien. Für die ist ein sicherer Radweg zur Schule und der Garten hinterm Haus das absolute K.O.-Kriterium. Jede dieser Zielgruppen erfordert eine komplett andere Tonalität, eine ganz andere Bildsprache und auch andere Vermarktungskanäle.
Und hier machen die Quellen einen gigantischen Sprung, den ich extrem wichtig finde. Jeder BWL-Student lernt ja im ersten Semester immer diese klassischen 4 Ps des Marketings.
Product, Price, Place, Promotion.
Genau. Produktpolitik, Preis, Vertrieb und Kommunikation. Aber unsere Quellen pochen stark darauf, dass das im Immobilienbereich, speziell eben bei der Vermittlung durch Makler, absolut nicht ausreicht. Wir brauchen hier die 7 Ps des Dienstleistungsmarketings. Wir müssen also People, Process und Physical Evidence noch hinzufügen. Warum dieser große Unterschied?
Weil die Vermittlung einer Immobilie im Kern ja eine reine Dienstleistung ist. Wenn du als Makler oder Projektentwickler beauftragt wirst, verkaufst du im ersten Moment ja kein fertiges Haus. Du verkaufst ein immaterielles Versprechen von Kompetenz.
Mhm.
Deshalb ist People, also das Personal, so extrem kritisch. Der Makler selbst ist das Gesicht des Vertrauens. Process bedeutet dann, dass die gesamte Reise des Kunden, also wirklich vom allerersten Klick auf so ein Online-Inserat über die reibungslose Besichtigung bis zur professionellen Notarabwicklung, all das wird als Teil des eigentlichen Produkts wahrgenommen.
Aber der für mich mit Abstand spannendste Punkt ist dieses siebte P, Physical Evidence, also die physischen Beweise. Das klingt irgendwie fast wie in so einem True-Crime-Podcast.
Es ist im Grunde reine Verkaufspsychologie. Weil die Dienstleistung der Beratung an sich ja völlig unsichtbar ist, sucht unser menschliches Gehirn verzweifelt nach greifbaren Ankern, um daraus Qualität abzuleiten.
Wie meinst du das konkret?
Ein Interessent, der in ein leeres, hallendes Bürogebäude tritt, der kann die Bauqualität der Rohre in den Wänden gar nicht beurteilen. Aber wenn du ihn dann ein extrem aufwendig produziertes Exposé auf ganz schwerem, texturiertem Hochglanzpapier überreißt, dann passiert im Kopf etwas Faszinierendes.
Okay.
Das Gehirn überträgt das Gewicht und diese Hochwertigkeit von dem Papier völlig unbewusst auf die Bausubstanz der Immobilie. Es entsteht sofort das Gefühl, wer so viel Wert auf diese perfekten Details in einer simplen Broschüre legt, der hat sicher auch beim Betonieren des Fundaments absolut keine Kompromisse gemacht.
Wahnsinn. Das ist kognitive Leichtigkeit in Reinkultur. Und die Unterlagen gehen da ja noch tiefer in diese psychologischen Mechanismen rein. Dieses hochwertige Exposé löst dann auch noch das Prinzip der Reziprozität aus.
Ganz genau.
Wenn ich als potenzieller Käufer etwas so Exklusives und Wertiges völlig kostenlos überreicht bekomme, dann erzeugt das tief in meinem Unterbewusstsein das Bedürfnis, mich dafür zu revanchieren. Zumindest indem ich dem Makler wohlwollend zuhöre und mich ernsthaft auf das Angebot einlasse.
Richtig.
Und dann wird in den Quellen noch das Story-Brand-Framework ins Spiel gebracht. Das dreht die klassische Werbung ja komplett auf den Kopf.
Im traditionellen, schlechten Marketing stellt sich das Maklerhaus immer auf die Bühne und ruft: Schaut her, wie toll wir sind. Wir haben 50 Jahre Erfahrung und wir haben das tollste Haus der Stadt.
Gehen.
Eben. Im Story-Brand-Framework ist aber nicht das Unternehmen der Held, der Kunde ist der Held der Geschichte. Und dieser Held hat ein drängendes Problem. Er sucht vielleicht verzweifelt nach einem sicheren Hafen für sein mühsam angespartes Kapital, um die Zukunft seiner Familie irgendwie abzusichern.
Und der Makler?
Das Immobilienunternehmen positioniert sich hier nicht als strahlender Held, sondern lediglich als weiser Mentor. Als der Guide, der einen klaren, erprobten Plan besitzt, wie der Held sein Ziel absolut sicher erreichen kann.
Das ist schlau.
Das ändert die Kommunikation massiv. Von hier sind unsere tollen Auszeichnungen hin zu wir verstehen deine Sorge um die Inflation und hier ist der exakte Fahrplan, wie diese Immobilie dein Vermögen schützt.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Immobilienkäufe zwar theoretisch auf harten Excel-Tabellen basieren sollten, aber letztendlich fast immer von Emotionen getrieben werden. Ein Fakt aus den Studien hat mich da wirklich umgehauen.
Die Renderings.
Ja. Fotorealistische 3D-Renderings, also diese digital erschaffenen Bilder von Räumen, die noch gar nicht existieren, die beschleunigen Kaufentscheidungen bei Projektentwicklungen um bis zu 60%.
Das ist der absolute Beweis dafür, wie wirkungsvoll visuelle Reize sind. Wenn ein Käufer virtuell durch dieses lichtdurchflutete Wohnzimmer seiner Zukunft spazieren kann, den fiktiven Holzboden sieht und den Ausblick genießt, dann entsteht eine echte emotionale Bindung zu einem Stück Land, auf dem aktuell eigentlich noch ein schlammiger Bagger steht.
Krass.
Diese kognitive Brücke von der reinen, langweiligen Bauzeichnung zur erlebbaren Emotion spart dem Verkäufer am Ende wirklich Monate an Vermarktungszeit.
Womit wir nahtlos bei der wohl massivsten Transformation angekommen sind, die die Branche ja aktuell komplett durchrüttelt. Diese ganze Psychologie, die sieben Ps, das Verlagern von Emotionen, das findet heute fast ausschließlich im digitalen Raum statt.
Da gibt es auch absolut keinen Weg mehr zurück. Die Daten aus unseren Quellen sind da brutal ehrlich. 85% aller Immobilienkäufer beginnen ihre Reise online.
85%?
Ja. Sie vergleichen auf Portalen, sie lesen sich Kundenbewertungen durch und in 80% der Fälle googeln Interessenten erstmal den Namen des Maklers oder des Bauträgers, um dessen Reputation zu checken, bevor sie auch nur daran denken, ein Kontaktformular auszufüllen.
Das heißt, wenn du nicht online bist, existierst du nicht.
Genau. Ein Makler, der heute keine professionelle digitale Präsenz hat, existiert in der Lebensrealität der Käufer schlichtweg nicht mehr. Man ist unsichtbar ohne eine Omnichannel-Strategie.
Aber diese Digitalisierung bringt ja nicht nur hübsche 3D-Bilder auf unsere Bildschirme, sondern sie ermöglicht uns plötzlich auch den Umgang mit gigantischen Datensätzen, die die strategische Analyse wieder extrem verändern. Da stolpert man in den Quellen unweigerlich über das Akronym ESG.
Environmental, Social and Governance.
Genau, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
ESG wird leider oft fälschlicherweise nur als so ein politisches Buzzword für grünes Bauen abgetan. Und das ist fatal. Es geht hierbei um harte, existenzielle Finanzrisiken. Klimadaten sind inzwischen ein absolut integraler Bestandteil der strategischen Standortbewertung geworden.
Hast du da ein Beispiel?
Wenn wir heute ein Bürogebäude in einem total verdichteten Innenstadtbereich ohne Begrünung bewerten, dann müssen wir berechnen, wie sich sogenannte Hitzeinseln in den nächsten 20 Jahren entwickeln. Oder nehmen wir mal das Risiko von Starkregen.
Ah ja, das sieht man ja immer öfter.
Ein Gewerbegebiet in einer potenziellen Überschwemmungszone ist in naher Zukunft vielleicht überhaupt nicht mehr versicherbar. Und wenn es nicht versicherbar ist, dann gibt dir keine Bank der Welt mehr einen Kredit dafür.
Das Objekt ist dann quasi tot.
Es wird zum Stranded Asset, ja. Es verliert massiv an Wert und zwar völlig unabhängig davon, wie schön deine 3D-Renderings aussehen.
Aber wie soll ein einzelner Immobilienmanager, selbst mit der allerbesten SWOT-Analyse, diese Flut an Klimadaten, an demografischen Mikroverschiebungen und ESG-Regularien überhaupt noch überblicken?
Da kommt dann die künstliche Intelligenz ins Spiel. Die Fallstudien etwa von Unternehmen wie Wüstpartner, die zeigen uns, dass KI heute schon in der Lage ist, Milliarden von Datenpunkten, also von der Mikrolage eines einzelnen Gebäudes bis hin zu globalen Klimamodellen, in Sekundenbruchteilen zusammenzuführen und zu analysieren.
Wahnsinn.
Algorithmen bewerten Standorte heute in einer Tiefe und mit einer Präzision, die menschliche Analysten allein einfach niemals erreichen könnten.
Also fassen wir das mal zusammen. Es reicht nicht mehr, einfach ein Schild in den Vorgarten zu stecken. Wir haben jetzt KI-Systeme, die ESG-Risiken berechnen, die Marktbewegungen durch die Immobilienzyklen vorhersagen und vielleicht bald vollautomatisch die Lead-Indikatoren in einer Balance-Scorecard optimieren.
Und genau hier drängt sich jetzt eine fundamentale Frage auf, die eigentlich alles zusammenfasst, was wir heute analysiert haben.
Welcher?
Wenn Algorithmen in naher Zukunft wirklich jeden Quadratmeter dieser Erde auf Klimarisiken, mikrodemografische Verschiebungen und zukünftige Renditen in absoluter Echtzeit und ohne Fehler berechnen können, wird dann die über Jahrzehnte trainierte menschliche Intuition eines Immobilienprofis völlig wertlos?
Gute Frage.
Oder erleben wir vielleicht genau das Gegenteil? Dass in einer Branche, die irgendwann zu 100% von Algorithmen, perfekten Matrizen und kalten Daten durchdrungen ist, genau dieser viel zitierte Human Touch, also das echte Mitgefühl für die Lebenssituation des Kunden, das persönliche Vertrauen, der ehrliche Blick in die Augen bei der Notarunterschrift zum allerletzten, wahren und völlig unbezahlbaren Alleinstellungsmerkmal wird.
Ein extrem faszinierender Gedanke zum Abschluss. Wird der Mensch durch die perfekten Daten ersetzt oder wird genau das Menschliche im Marketing dadurch zum ultimativen Luxus? Das ist wirklich etwas, das du dir mal durch den Kopf gehen lassen solltest.
Absolut.
Danke dir fürs Zuhören bei dieser tiefen Analyse. Ich hoffe, du konntest einige dieser Strategien und Marketingziele für deine eigenen Projekte mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.